Okay, weiter geht's. Erster Vorlesungstag, zweiter Teil der Vorlesung. Übrigens finden Sie die ganzen Audios dann später auf meiner Internetseite. Falls Sie nicht wissen, wie man da hinkommt, einfach auf meine Seite gehen und dann gibt es da unter Lehre so einen Punkt mit irgendwie Audioaufnahmen von den Vorlesungen und da gibt es ganz oben erstmal ganz viel lineare Algebra und darunter kommt dann aber die Zahlentheorie und da finden Sie dann für heute die beiden Dateien zur Vorlesung. Wir sind dann jetzt, glaube ich, in Kapitel 2. Z Wurzel 3. Man kann auch sagen, Z aktiviert Wurzel 3, das ist immer zu lang. Wenn klar ist, worüber wir reden, sage ich einfach Z Wurzel 3. Und so sieht der Ring aus. Ab jetzt nenne ich den dann, oder bald nenne ich den dann immer R. Z Wurzel 3 ist definiert als Menge aller Zahlen der Form a plus b mal Wurzel 3, wobei a und b ganze Zahlen sind. Und was stellen wir erstmal fest? A und b sind ganze Zahlen. Wo liegt Wurzel 3? Wo liegen deshalb all diese Zahlen, die ich da jetzt gebastelt habe?
Ja?
Im Körper der reellen Zahlen, genau. Dankeschön. Das wird nicht immer so sein, deswegen weiß ich ja noch. Okay, das ist also unser Ring, mit dem wir jetzt arbeiten wollen, von dem wir noch nicht wissen, dass es ein Ring ist, aber wir können ja mal kurz drauf starren. Das mache ich gleich als Bemerkung. Erstmal möchte ich noch eine Abbildung definieren. N geht von Z und macht folgendes: für alle a plus b Wurzel 3 aus dieser Menge sei n davon, und ja, diese Abbildung kommt wirklich von links, ich weiß, das ist für mich ungewöhnlich, n von a plus b Wurzel 3 ist der Betrag von Hinweise sind, glaube ich, angebracht. Das hier sieht aus, als würde man ein Element mit seinem komplex konjugierten multiplizieren. Diese Assoziation ist nicht schlecht, aber Vorsicht, das sind ja reelle Zahlen. Es gibt keinen, also es gibt einen Imaginärteil, aber der ist 0. Das heißt, das ist nicht das, was man da vielleicht zuerst denkt. Es ist aber durchaus in einer ähnlichen, es folgt einer ähnlichen Philosophie. Es führt aber dazu, dass das, was hier rauskommt, wenn ich die Betragsstriche weglasse, negativ werden kann. Und wir wollen aber später, dass unsere Bilder alle in N0 landen. In Wirklichkeit ist es also eine Abbildung nach N0 in dem Moment, wo ich die Betragsstriche eingesetzt habe. Und warum das wichtig wird, sehen wir gleich. Und man kann besser sehen, warum das innerhalb der Betragsstriche negativ werden kann, wenn man das einmal ausrechnet. Mit der dritten binomischen Formel. Das ist nämlich a Quadrat minus 3 b Quadrat. Und wenn das wirklich mit komplexer Konjugation funktionieren würde, wäre das anders. Dann würde da immer automatisch was nicht Negatives rauskommen mit dieser Bauart. Okay, ein paar Bemerkungen. Ich habe jetzt schon bemerkt, dass die Abbildung wirklich nach N0 geht, so wie wir das da gemacht haben. Ich habe auch schon diese andere Schreibweise hin geschrieben. Dann möchte ich noch bemerken, dass da tatsächlich ein Ring rauskommt. Und dazu möchte ich das Teilringkriterium benutzen, das wir vorhin kurz wiederholt haben. 0 liegt da drin, weil ich als Koeffizienten dann einfach a und b 0 setzen kann. Die Bauart dieser Zahlen verträgt sich mit der Bildung von Summen und auch mit der Subtraktion. Das kann ich besser hinschreiben. für alle ganzen Zahlen. Ist das, was rauskäme, wenn ich die Differenz bilden würde von zwei solchen Zahlen, also a plus b Wurzel 3 minus c plus b Wurzel 3, wieder da drin, denn das kann ich ja schreiben als a minus c plus b minus d Wurzel 3 und dann stehen da als Koeffizienten wieder ganze Zahlen. Und jetzt machen wir das gleiche noch mit der Multiplikation. Ich nehme die gleichen Buchstaben. Ja, rechnen wir das doch einmal kurz aus. Dann steht da a mal c plus b mal c Wurzel 3 plus b, das plus a mal d Wurzel 3. Plus, was haben wir hier? B mal D mal Wurzel 3 Quadrat, also 3BD. Und dann sehen wir schon, dass ich das wieder geeignet zusammenfassen kann. Da habe ich hier vorne den Teil ohne Wurzel 3, hier in der Mitte den Teil mit Wurzel 3, das liegt auch wieder in der Menge. Das heißt, laut Teilring-Kriterium, das wird sich also ab. Laut Teilring-Kriterium. Achso, angewandt auf den Körper der reellen Zahlen. Und deshalb habe ich da oben hingeschrieben, dass das eine Teilmenge von R ist. R ist ein Körper, also ein Ring, also kann ich das Teilringkriterium anwenden. Und dann bekomme ich einen wunderschönen Teilring von R. Liegt, nämlich als 1 plus 0 Wurzel 3 und R nullteilerfrei ist und als Körper ein kognitiver Ring, ist jetzt automatisch dieser schöne Ring ein Integritätsbereich. Schreiben wir dazu. Sogar ein Integritätsbereich. Schön. Wir haben etwas höhere Erwartungen an die Ringe in dieser Vorlesung, ich jedenfalls. Aber da müssen wir gleich nochmal gucken, was wir da noch so rauskriegen können. Oh. Ich kann schon mal ein bisschen Spaß vor euch verraten. Ich möchte später zeigen, dass das ein euklidischer Ring ist. Ich möchte zeigen, dass diese Abbildung n eine euklidische Normfunktion ist, wenn ich sie auf den Ring unten einschränke. Und da werden wir so ein bisschen rumrechnen. Um uns das zu erleichtern, kommt jetzt ein technisches Lemma. Lemma 2.1 hat den Untertitel: Wir rechnen in dem Ring rum, um zu üben, mit den Elementen zu rechnen, um ein Gefühl für die Eigenschaften des Rings zu bekommen und um ein paar Rechnungen vorwegzunehmen, die dann gleich unsere Aufgabe leichter machen, wenn wir zeigen wollen, dass das ein euklidischer Ring ist. Manches ist auch einfach nur nice to have. Ich möchte den Ring ab jetzt immer R nennen. Ich möchte eine Generalvoraussetzung formulieren für dieses Kapitel. Ich mache ein Fenster auf. Generalvoraussetzung für Kapitel 2. R ist der Ring Z Wurzel 3. Und N ist diese Abbildung, die wir da oben definiert haben. Ich schreibe mal eine wie in der Definition. Wir hatten bisher nur eine. Das ist hoffentlich klar genug. Es gibt auch bisher nur eine Abbildung, die N heißt. Und das Kapitel ist nicht so lang. Das heißt, wir müssen uns das nicht so lang merken. Lemma 2.1. Ah, genau. Ich denke darüber gar nicht mehr nach. In solchen Ringen, wo wir so Zahlen haben mit so einer Bauvorschrift und die Koeffizienten sind ganze Zahlen und für die ganzen Zahlen nehme ich dann so kleine Buchstaben wie A, B, C, D und sowas, da gebe ich dann häufig den Ringelementen selbst griechische Buchstaben als Namen. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt, finde ich ganz nett, mache ich jetzt auch ganz oft. Und ich dachte, ich kündige das einmal an, weil man die Buchstaben ja vielleicht anders versucht zu lesen, wenn man weiß, dass es griechische Buchstaben sind. Das heißt, was da jetzt kommt, ist kein komisch geschriebenes X oder A, sondern ein Alpha. Das ist ein Alpha. und das dein Wecker. Und ich versuche das sehr deutlich so zu schreiben, damit man das nicht mit einem SZ verwechselt. Dann einfach Wecker. Ring. Und hier kommen unsere ganzen Eigenschaften. Das Bild unter N ist 0 genau, dann wenn das Element 0 ist. Und da wir die ganze Zeit mit reellen Zahlen arbeiten, schreibe ich dann auch einfach sowas wie 0 und nicht 0R, so wie ich das sonst machen würde. B. Ah, das ist in Wirklichkeit eine Übungsaufgabe, sogar noch allgemeiner, als es hier steht. Und ich glaube, das ist sogar schon in Blatt 1. Genau. Da. Oder? Nee, das steht da nicht. Dann machen wir das vielleicht einfach kurz und ich überlege mir noch, ob das eine Übungsaufgabe wird. Das ist die Verträglichkeit dieser Abbildung N mit der Multiplikation im Ring. Und das überrascht jetzt wahrscheinlich keinen, wenn man das in ZI zum Beispiel schon gesehen hat. Aber man muss es sich für jeden Ring und jede solche Abbildung N nochmal überlegen. Aus der Verträglichkeit mit der Multiplikation folgt, dass, und so werden wir das häufig anwenden, dass wenn ich einen Teiler habe von einem Ringelement, dass dann auch der Wert der Abbildung darunter ein Teiler von dem Wert der Abbildung ist, in Z. Falls also Gamma aus dem Ring kommt, dass das ein Teiler ist vom Bild von Alpha unter N in Z. Warum schreibe ich das so komisch hin? Naja, Teilbarkeit bezieht sich immer auf einen Ring. Ich muss immer dazu sagen, in welchem Ring die Teilerei stattfindet. Auch das wird in dieser Vorlesung mehrfach vorkommen und da geht es dann um die Nuancen. Wo haben wir hier Teilbarkeit? Na, einmal in R. Aber wenn wir über diese Werte unter N reden, dann liegen wir ja in den natürlichen Zahlen oder 0, also im Ring Z. Und da müssen wir uns auf Z beziehen, wenn wir über Teilbarkeit sprechen. Die Definition soll ich dann noch sehen. Und letzte Aussage. Ja, und das macht Spaß. Das ist nämlich ein Kriterium, wie man Einheiten finden kann. Wir sehen 1 und minus 1. Die sind offensichtlich Einheiten. Aber wir sehen nicht, vielleicht erstmal nicht intuitiv, ob das ein Ring mit vielen Einheiten ist oder mit wenigen. Nur mal so, Körper haben unglaublich viele Einheiten. Z hat nur 2 Einheiten. ZI hat immerhin schon 4. Bei den Eisenstein-Zahlen kommen noch ein paar dazu. Es werden noch ein paar mehr. Aber immer noch sind es nur endlich viele und vergleichsweise wenige. Hier haben wir noch gar keine Ahnung, aber wir sehen immerhin ein Kriterium, nämlich dass das Bild unter N1 ist. Ob ich da schon die Übungsaufgabe zugeschrieben habe. Könnte sein, dass da in Serie 2 Schneider ist. Ansonsten sind das auch tolle Fragen, wenn man mit ChatGPT oder den Co-Piloten von Azure so spielen will. Einfach mal gucken will, was können diese Programme oder was können sie nicht. Nach diesen Ringfragen und nach irgendwelchen Eigenschaften ist immer ganz toll. Gut. Da oben ist doch noch Platz. Na gut, dann mache ich Teil A noch hier. Und ich gebe den Leuten mal Namen. Ich nenne mal, was brauche ich denn hier alles? Ich nenne mal die Koeffizienten von Alpha, A und B. Und Beta. Da heißen die Koeffizienten C und D. jetzt nicht alles drauf, macht es nichts, aber jetzt haben wir es und dann rechnen wir da einfach los. Naja, von links nach rechts. Wenn n von Alpha gleich 0 ist, dann gucken wir uns die Definition an und dann nehme ich jetzt immer diese kompakte Schreibweise, wo man die Koeffizienten so sieht. Dann ist also jetzt der Betrag von a Quadrat minus 3b Quadrat gleich 0. Na, wenn der Betrag 0 ist, dann ist das Ding selber 0. Und dann kann ich das umschreiben zu a Quadrat gleich 3b Quadrat.
Vorhin haben wir es wiederholt. Da stehen Quadrate. Ich beginne schon mal, mich zu freuen. Auf der linken Seite steht ein Quadrat, also eine Summe von zwei Quadraten. Ja.
Was ist denn diese diophantische, ich habe den ganzen Namen des Satzes vergessen, aber auf jeden Fall, Entschuldigung.
Nein, gar nicht Entschuldigung, nein. Machen Sie weiter. Auf der linken Seite steht ein Quadrat, also muss die rechte Seite auch ein Quadrat sein oder mindestens die Summe von zwei Quadraten. Geht das?
Nee, wegen der 3.
Wegen der 3, genau. Egal, was hier mit b los ist, durch die 3 kommt da auf jeden Fall eine zu 3 kongruente Primzahl, Modulo 4 zu 3 kongruente Primzahl, mit einer ungeraden Vielfachheit vor. Wenn b mit 3 nichts zu tun hat, dann steht die 3 alleine, das ist der Exponent 1, der ist ungerad. Wenn 3 mit b was zu tun hat, dann muss in diesem Quadrat der Exponent gerade sein, plus 1 ist wieder ungerade. Das heißt, auf der rechten Seite sind die Voraussetzungen des Zweifachratensatzes von Fermat nicht erfüllt. Aber auf der linken Seite steht ein Quadrat. Das geht nicht, es sei denn, a und b sind 0. Das ist die einzige Möglichkeit. Mit dem, ich kürze wieder ab, 2-Quadrate-Satz von Fermat geht es nur, wenn a gleich 4 gleich 0 ist. Sehr schön, völlig richtige Intuition. Vielen Dank, dass Sie der gefolgt sind. Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, wenn der Wert unter n von Alpha 0 ist, dann ist Alpha 0. Jetzt kommt noch die andere Richtung, aber das ist, glaube ich, klar, oder? Wenn n Alpha 0 ist, dann sind ja diese beiden Koeffizienten a und b 0 und dann ist natürlich auch der Wert von n 0. B. Wir können ja auch jetzt darauf starren, wenn wir jetzt 2 solche Zahlen haben. Was machen wir denn? Na, wir bilden diese Produkte. Innerhalb der Produkte kann ich die Reihenfolge der Faktoren vertauschen, weil der Ring kommutativ ist. Das heißt, wenn ich das da einmal so hinschreibe, dann ist egal, ob ich das so nehme, wie es ist und dann Betragsstriche drum setze oder ob ich da drin noch die Reihenfolge vertausche und Betragsstriche setze und der Betrag verträgt sich mit der Multiplikation. Das heißt, das ist auch wieder nur hinschreiben. Da schreibe ich also hin, R ist kommutativ. Und der Betrag verträgt sich mit der Multiplikation. Und es ist eine Übungsaufgabe, sich zu überlegen. Die steht nicht auf dem Zettel und ich weiß auch gar nicht, ob sie in Serie 2 vorkommt. Aber es ist in jedem Fall eine interessante Übungsaufgabe, sich zu überlegen, dass wenn man Abbildungen mit dieser Bauart hat, dass die dann immer sich mit der Ringmultiplikation vertragen. Wem ist nicht klar, warum das, was da unter insbesondere steht, aus der ersten Eigenschaft, die da steht, folgt. Wer braucht dazu noch mal ein bisschen mehr Erklärung? Solche Fragen sind nie rhetorisch gemeint, sondern immer ernst. Wenn Sie also drauf gucken und müssen länger als 5 Sekunden nachdenken, dann ist die Antwort auf meine Frage vielleicht, ich brauche noch eine Erläuterung dazu. Trauen Sie sich? Ja, danke schön. Da oben steht am Anfang von B, dass es egal ist, ob ich zuerst 2 Ringelemente multipliziere und dann mit n abbilde oder ob ich erst mit n abbilde und dann die Ergebnisse multipliziere.
Jetzt stelle ich mir also vor, ich habe da so ein Teiler Gamma
von Alpha.
Das heißt, es sieht so aus, Gamma teilt Alpha. Und das bedeutet ja, ich kann Alpha schreiben als Gamma mal irgendwas. Dann mache ich das mal. Also Gamma mal Delta gleich Alpha. Und jetzt sagt mir die erste Eigenschaft da oben, Norm von Gamma mal Delta, was dasselbe ist wie Norm von Alpha, ist Norm von Gamma mal, ich sage schon wieder Norm, aber ich beweise ja auch gleich das Resultat dazu. Das steht jetzt da. Und das ist jetzt ein Set. Das heißt, diese beiden Faktoren multipliziert ergeben die Norm von Alpha, oder in anderen Worten, die Norm von Gamma ist jetzt ein Teiler von der Norm von Alpha. Ja. Und bestimmt haben Sie sich drei andere auch gefreut. So, jetzt noch mal. Und jetzt wische ich es auch gleich wieder weg. Damit wird halt sie beweisen. Eigentlich kann das sogar noch was bleiben. Ich brauche hier erstmal gar nicht so viel Platz. Und manche von Ihnen wissen natürlich auch schon, wie das dagegen geht. Ich tue das immer mehr selber. Wieder zwei Richtungen. Ich möchte gerne anfangen mit Norm von Alpha gleich 1. Das heißt, ich möchte jetzt gerne zeigen, und ich sollte einfach n von Alpha sagen. Vielleicht kriege ich das hin. N von Alpha gleich 1. Damit möchte ich anfangen. Und das heißt, ich setze erstmal ein, was das bedeutet. Wir haben für Alpha noch die Schreibweise a plus b hoch zu 3. Also kann ich jetzt einfach hinschreiben. Das heißt, 1 ist das gleiche wie Betrag von a Quadrat minus 3 b Quadrat. Und wenn der Betrag davon 1 ist, immerhin ist es ja eine ganze Zahl, also wir leben hier in R und sogar in den ganzen Zahlen, dann kann jetzt der Wert hier nur 1 oder minus 1 sein. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Naja, jetzt ist das ja gleichzeitig a plus b Wurzel 3 mal a minus b Wurzel 3. Oder in anderen Worten, Alpha mal sowas ähnliches wie Alpha. Und ich meine jetzt das ganze Ding hier, nicht nur a Quadrat. Starren wir doch mal ganz kurz da drauf. Wenn dieser Wert hier 1 ist, dann bedeutet es doch, dass dieses Produkt 1 ist. Was sagt uns das?
Ja. Dass die Norm, was ja auch 1 sein muss. Das heißt, wir haben n hoch 1 mal n 1. Also bei insgesamt kommt ja 1 raus.
Aber wir haben ja damit angefangen. Ich will auf was anderes hinaus. Ich will auf was anderes hinaus, ja?
Dass die jeweils inverse zueinander sind?
Genau, bezüglich der Multiplikation. Ja. Das ist das, was rauskommt. Wenn hier 1 steht, dann ist das Ding, was rechts steht, multiplikativ invers zu Alpha. Was ist, wenn minus 1 rauskommt? Dann kommt halt, dann ist es halt nicht wirklich das multiplikative Inverse. Es kommt halt nicht 1 raus, sondern minus 1. Kann man das irgendwie reparieren? Ja?
Man könnte jetzt das Ganze mit minus 1 nutzen, also ist dann minus a plus b raus zu 2 invers zu Alpha.
Dankeschön. Genau so. Genauso machen wir das. Im Fall a Quadrat minus 3b Quadrat gleich 1 ist, wenn ich das ein bisschen ordentlich aufschreibe hier, damit man das noch lesen kann, ist a minus b Wurzel 3 multiplikativ invers zu a plus b Wurzel 3, oder in anderen Worten, das sind Teiler von 1 und damit sind beides Einheiten. Ja. Und im anderen Fall sind es Teiler von minus 1, aber jeder Teiler von minus 1 ist auch ein Teiler von 1, weil 1 und minus 1 assoziiert sind. Also sind es auch dann Einheiten. Ich schreibe es trotzdem so hin, wie Herr Mielke es gerade vorgeschlagen hat, weil ich das schön fand. Das nenne ich dann einfach minus a plus b hoch 2. In beiden Fällen gibt es ein multiplikatives Inverses zu a plus b Wurzel 3. Also es ist eine Einheit und was sollten wir zeigen? Das war die eine Richtung. Und jetzt kommt die Umkehrung. Achso, bevor ich das alles anschreibe. Wer braucht nochmal oder wer möchte nochmal die alternative Erklärung hören, wo ich nicht mit multiplikativer Invertierbarkeit argumentiere, sondern wo ich die Definition von Einheiten nehme, dass man ein Teiler von 1 ist. Das könnte ich auch nochmal ausbuchstabieren. Soll ich das machen? Mach ich. Der Anfang bleibt. A² minus 3b² ist 1 oder minus 1. Im ersten Fall ist es 1 und dann ist also das Produkt, was hier steht, 1. Das heißt, die beiden Leute sind Teiler von 1 und deswegen Einheiten. Das ist einfach. Im zweiten Fall ist das minus 1. Das heißt, diese beiden Leute teilen minus 1. Aber dann teilt ja minus das Ding 1. Also sind das dann auch wieder Teiler von 1 und deswegen Einheiten. Ja.
Ich hätte eine Idee.
Ja.
Wir könnten Lemma 2 1b benutzen.
Mhm.
Und zwar, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt Einheiten, dann wissen wir, das sind Teiler von 1.
Ja.
Das heißt, wir wissen, deren Norm ist auch ein Teil der Norm von 1. Und die Norm von 1 ist 1.
Ganz genau. Dann kann man es wieder einschränken auf 1 bzw. minus 1 und sich dann die Felder angucken. Ja. Und das ist sehr gut. Vielen Dank. Wenn man konkret auf die Suche nach Einheiten gehen möchte. Wenn man also schauen möchte, ob es jenseits von 1 und minus 1 noch was gibt. Genau. Vielen Dank, das ist ein sehr guter Vorschlag. Wir sind jetzt hier bei umgekehrt Alpha einer Einheit von R. Müssten wir jetzt noch einmal extra argumentieren, aber wir haben uns ja schon angeschaut, da kommen immer Beträge raus von irgendwas. Das heißt, die sind nie negativ, wir landen in N0 und wenn ich ein Teiler von 1 bin und nicht negativ, dann bin ich 1. Also können wir mit dieser Idee sehr kurz zeigen, dass die Norm von Alpha 1 ist. Schön kurz erledigt und nochmal ein bisschen Einheitengedöns geübt. Und das war Lemma 2, 1. Ich habe jetzt hier so ein bisschen was stehen. Ich mache das mal noch so als Mini-Bemerkung da drunter. Das habe ich vorhin schon angedeutet, nämlich wie man dieses Wissen benutzen kann, um konkret nach Einheiten zu suchen. Ich mache das mal kurz. Wenn n von Alpha 1 ist, bedeutet das ja, wie wir gesehen haben, dass a² minus 3b²
Ich behaupte, dass einer der Fälle nicht auftreten kann, auch wieder mit dem 2-Quadrate-Satz, aber das skizziere ich jetzt nur. Ich möchte Ihnen es überlassen, selber ein bisschen damit rumzuspielen, dann lasse ich mir die Möglichkeit, dazu noch eine interessante Übungsaufgabe zu stellen. Gucken Sie mal selber, ob Sie sehen, warum das unmöglich ist. Ich gebe Ihnen als Stichwort unseren tollen Satz, 2-Quadrate-Satz. Konsequenz, dass a Quadrat strikt größer ist als 2b Quadrat, dann kann man sich ja mal überlegen, was es da für Möglichkeiten gibt, ob man das irgendwie einschränken kann, vielleicht mit mehr unendlich wieder anwenden. Jedenfalls scheint es spannender zu sein als im Ring ZI, wo man ja nur insgesamt 4 Lösungen für die Gleichung Norm von a gleich 1 findet. Dabei lasse ich es und wir kommen zu Satz 2. Ich wische ein bisschen, dann gucke ich, ob Sie noch Fragen haben, bevor wir weitermachen. Vielleicht gibt es zwei Gründe, das letzte dann heute noch nicht zu machen. Ich muss darüber nachdenken. Ich mache das, während wir Satz der 2 besprechen. Haben Sie noch Fragen zu Lemma 2.1? Okay, dann schauen wir uns jetzt endlich an, warum daraus ein euklidischer Ring wird. Als euklidische Normfunktion werden wir dieses n benutzen, deswegen habe ich auch immer schon Norm gesagt. Wir schränken n ein auf r um 0 und sehen, dass dann alles erfüllt ist, was man so braucht. Naja, ich spreche einfach weiter über n und weise alles für n nach. Aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass ich jetzt immer, wenn ich n sage, die Abbildung meine, eingeschränkt auf r um 0. Ich benutze aber den gleichen Buchstaben. Das liegt daran, dass in der Definition von euklidischen Ringen das häufig so ist, dass man da diese sogenannte euklidische Normfunktion nur eingeschränkt auf dem Ring ohne 0 betrachtet. Gehen wir nochmal zurück, wir haben es doch vorhin so wunderbar wiederholt. Normfunktion 1. Wenn man von 0 verschiedene Ringelemente nimmt, dann soll die Norm von dem einen kleiner gleich der Norm vom Produkt sein. Na, dann haben wir dieses Teilbarkeitszeug, haben wir gerade bewiesen, in Nummer 2.1. Und die Werte unter n sind nicht negativ. Also passt das. N hoch 1 folgt aus Lemma 2.1 Teil b und daraus, dass, das habe ich ja oben irgendwo schon mal geschrieben, dass das Bild in N liegt. Ansonsten würde aus der Teilerei das nicht unbedingt folgen. Man kann ja auch eine Zahl in Z teilen, die kleiner ist als man selber. Aber hier passiert das nicht. Dann können wir uns jetzt N2 angucken, also dieses Teilen mit Restzeug. So, wiederholen wir einfach mal, was ist da los? Man nimmt sich 2 Ringelemente,
Die heißt bei mir gleich wahrscheinlich wieder Alpha und Beta, ich bin nicht sicher. Das eine soll jedenfalls nicht 0 sein. Und dann will man das eine durch das andere, was nicht 0 ist, mit Rest teilen, so wie man mit Rest teilen Z kennt. Und beim mit Rest teilen, da will man ja, dass der Rest möglichst klein ist, beziehungsweise sogar 0. Und dieses möglichst klein sein, beziehungsweise sogar 0, können wir jetzt hier, also könnten wir hier durch die Größe ausdrücken. Immerhin sind wir in R, aber wir wollen ja allgemein bleiben. Das heißt, wir drücken das über die Norm aus, über dieses N. Und wollen, dass beim Teilen mit Rest dieser Rest, wenn er nicht 0 ist, einen echt kleineren Wert hat unter N als das, wodurch wir mit Rest geteilt haben. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Erstmal Notation. Wie nenne ich die ganzen Leute? Ah, ich brauche auf jeden Fall Notation. Fange ich mal mit Alpha an. Das ist der A plus die Wurzel 3. Dann möchte ich noch ein. Möchte ich das so haben? Ich werde es gleich freuen. Beta kriegt die Buchstaben Wurzel 3. Und dann bastle ich mir gleich noch ein Element, aber das kriegt einen Namen, wenn wir es haben. Und eins davon darf 0 sein. Ich muss gerade überlegen, welches. Genau. Alpha darf 0 sein. Beta soll bitte nicht 0 sein. Ich möchte jetzt also Alpha durch Beta mit Rest teilen. Nur damit wir wissen, wo wir uns orientieren, wenn ich hier gleich ganz viel rechne. Und das ist in Anführungsstrichen mit Rest durch Beta teilen, weil das gemeint ist im Sinne einer euklidischen Normfunktion. Jetzt werden sich vielleicht einige erinnern, wie wir das gemacht haben in ZI. Da hat man sich überlegt, naja, das Ding, durch das ich damit Rest teilen will, das ist ja eine komplexe Zahl und es ist nicht 0. Und im Körper der komplexen Zahlen gibt es dann ein multiplikatives Inverses und dann kann man damit irgendwie rumrechnen. Und dann macht man einen Fehler und man approximiert dann die Koeffizienten mit ganzen Zahlen und hofft, dass der Fehler nicht zu groß ist und dass es irgendwie funktioniert. Das machen wir hier so ähnlich. Immerhin liegt das alles im Körper der reellen Zahlen. Und da kann man invertieren. Jedenfalls, wenn man nicht 0 ist. Also da kann man Elemente, die nicht 0 sind, multiplikativ werden. Also beginnen wir damit. In R können wir mal so ein multiplikatives Inverses ausrechnen. Was habe ich mir da überlegt? X durch x Quadrat minus 2 y Quadrat minus y durch x Quadrat minus 2 y Quadrat mal Wurzel 3. Ich habe das deswegen jetzt so komisch dahin geschrieben, weil man sieht, dass dieser erste Teil hier eine rationale Zahl ist. Oben steht eine ganze Zahl, unten steht irgendwas von 0 verschiedenes. Warum ist das von 0 verschieden? Ha. Beta ist nicht 0 und wir haben vorhin gezeigt, dass dann auch der Wert unter n nicht 0 ist. Also ist das hier unten nicht 0. Und sie sind z. Das heißt, wir haben ganze Zahl geteilt durch von 0 verschiedene ganze Zahl, das liegt in q. Genauso hier. Das heißt, wir haben irgendwas aus q minus irgendwas aus q mal Wurzel 3. Sieht nicht ganz so aus wie die Leute aus unserem Ring R, aber es ist nah genug dran. Wir können jetzt diese rationalen Zahlen approximieren mit ganzen Zahlen und machen einen Fehler, der höchstens 1/2 ist. Ich nehme jetzt also die rationalen Koeffizienten, die ich nicht nochmal hinschreibe. Der eine rationale Koeffizient ist der hier vorne und der zweite ist der hier. Die meine ich damit. Da approximieren wir jetzt die ganzen Zahlen, die betragsmäßig höchstens 1/2 davon weg sind. Mit Abstand im Betrag. Und da dafür nehme ich mir jetzt Notationen. Im Prinzip sollte diese kleine Rechnung nur zeigen, dass das geht, was ich jetzt vorhabe. Und jetzt schreibe ich hin, was ich da genau machen möchte. Das kann ich aber da hinten noch mit reinquetschen. Hier ist meine Idee. Wenn ich das, was hier steht, jetzt mit einer Zahl aus R multipliziere, dann werden die neuen Koeffizienten, die rauskommen, ja irgendwelche Kombinationen von den anderen mit denen da sein, also auch wieder rationale Zahlen. Das heißt, für die kann ich die Approximation auch machen. Deswegen nehme ich als Zahl, bei der ich approximieren möchte, folgendes. Ich nehme Alpha mal Theta minus 1. Ich nehme also nicht diese Zahl. Ursprünglich dachte ich, ich möchte die mit Alpha multiplizieren, kriege wieder etwas mit rationalen Koeffizienten und dann kann ich die approximieren, also die von diesem Produkt hier. Die approximiere ich mit ganzen Zahlen, so wie vorher. Zahl steht doppelt da, mit Abstand im Betrag höchstens 1/2. Heißt also, dass ich jetzt den rationalen Koeffizienten hier irgendwelche Namen gebe. Ist Alpha mal Delta plus 1 eine Zahl der Form C plus D plus R, wobei C und D jetzt aus Q sind. Dann, und jetzt kommt die explizite Approximation, dann sein C R D R aus Z so. Soll der Abstand von C zu C quer 1/2 sein und der von D zu D quer. Ich mische jetzt erstmal und dann erkläre ich diese Approximation nochmal. Wir werden dann gleich sehen, dass es beim Rechnen Vorteile hat, es so zu machen und nicht so, wie ich das zuerst dachte. Hier ist das, was bisher passiert ist. Wir wollen zwei Elemente aus dem Ring nehmen, Alpha und Beta. Beta soll nicht 0 sein. Wir wollen gerne Alpha mit Rest durch Beta teilen. Und was das genau bedeutet, das haben wir nochmal nachgeguckt in der Definition von der Fischer-Naught-Funktion. Und dann haben wir uns zuerst überlegt, naja, es gibt für Beta, weil es nicht 0 ist, ein multiplikatives Inverses im Körper der reellen Zahlen. Das können wir hinschreiben. Und dann haben wir gesehen, die Koeffizienten davon sind rationale Zahlen. Wenn wir das wieder so in der Form hinschreiben, irgendwas plus irgendwas mal Wurzel 3. Jetzt kann man dieses Beta auf minus 1 nehmen und kann das mit der ursprünglichen Zahl Alpha multiplizieren, im Körper der reellen Zahlen, da können wir das machen. Und wir haben ja vorhin gesehen, was bei der Multiplikation passiert und wie die neuen Koeffizienten sich aus den alten zusammensetzen. Da kam dann irgendwo so eine 3 rein. Aber auf jeden Fall ist das, was dann rauskommt, wieder irgendein Koeffizientengedöns aus Q. Sprich, Alpha mal Beta minus 1, wohlgemerkt ausgerechnet im Körper der reellen Zahlen, ist eine Zahl der Form irgendwas plus irgendwas mal Wurzel 3, wobei die Koeffizienten aus Q kommen. Und das habe ich hier hingeschrieben. Und dann ist die Idee, diese rationalen Zahlen C und D durch ganze Zahlen zu approximieren, sodass der Abstand höchstens 1/2 ist.
Und damit arbeiten wir jetzt weiter. Jetzt definiere ich eine Zahl, die Q heißt. Und hier weiche ich ab von meiner griechischen Buchstabenkonvention. C-quer plus D-quer Wurzel 3. Dieses Ding liegt jetzt, so wie wir C-quer und D-quer gewählt haben, im R. Jetzt definiere ich noch R, bei dem ich noch nicht weiß, wo das liegt. Erstmal weiß ich nur, dass das eine reelle Zahl ist mit irgendeiner Bauart. Aber wir schreiben es mal hin. Das Ding ist ein. Ist das falsch gemacht? Alpha mit 1, das ist richtig. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. X plus Y, das ist Beta. Also habe ich hier Beta mal in Klammern. Wir beschreiben hier quasi, welchen Fehler wir machen, wenn wir die ganzzahligen Koeffizienten anstelle der rationalen nehmen. Und erstmal ist das, was da steht, hier in Klammern, eine reelle Zahl, über die wir erstmal noch nichts wissen, aber wir werden es später nicht klären. Das ist ja. Und jetzt rechnen wir, dann ist ja ein kleines Wunder. Und alle, die das für ZI gesehen haben, sind jetzt wahrscheinlich nicht überrascht. Denn das ist das gleiche kleine Wunder, was da passiert. Q mal Beta plus R. Ist das richtig? Ja. Ist, naja. Q ist das. C quer plus D quer. Mal Beta. Beta war x plus y. Ich schreibe einfach Beta hin. So. Plus R. R war dieses Zeug mal Beta. Will ich das zusammenfassen? Ja, ich will hier R hinschreiben und dann will ich draufstarren und es zusammenfassen. Denn wenn ich jetzt hier R ausschreibe, wir können ja mal zusammen drauf gucken, dann steht da einerseits Beta mal C plus D Wurzel 3. Und andererseits Beta mal minus C quer minus D quer Wurzel 3, wenn ich das so auseinanderziehe. Das möchte ich jetzt einmal hinschreiben. Das heißt, ich habe da stehen C quer plus D quer Wurzel 3 mal Beta plus C plus D Wurzel 3 mal Beta, das ist der erste Teil von oben, plus minus C quer minus D quer Wurzel 3 mal Beta. Und oh Wunder, dieses C-quer-D-quer-Gedöns kürzt sich genau weg, so ist es gemacht. Und übrig bleibt C plus D Wurzel 3 mal Beta. Moment. Was war C plus D Wurzel 3? Da steht's. Das ist Alpha mal Beta hoch minus 1. Das heißt, wenn ich das mit Beta multipliziere, dann kommt Alpha raus. Tada! Fertig. Wir haben erfolgreich Alpha mit Rest durch Beta geteilt. Fast. Erste Frage, was ist mit diesem R los? Naja, da Alpha, Beta und Q aus dem richtigen Ring kommen, muss auch Alpha minus Beta mal Q aus dem Ring kommen, ist ja schließlich ein Ring. Und deswegen haben wir jetzt durch Magie rausbekommen, dass R in Wirklichkeit auch aus dem Ring R kommt, auch wenn es erstmal nicht so aussah. Das heißt, jetzt haben wir sehr viel gezaubert. Erstmal haben wir die richtige Gleichung, das ist gut. So folgt R kommt tatsächlich aus dem Ring R und Moment, wir sind ja noch nicht fertig. Teilen mit Rest heißt doch auch, dass wir uns noch dieses R angucken müssen aufgrund der Größe. Könnte sein, dass es 0 ist, vielleicht haben wir perfekt approximiert, aber wenn nicht, falls R nicht 0 ist, dann sollten wir jetzt nochmal
n ausrechnen. Das wäre jetzt noch ganz gut. Und erst wenn wir sehen, dass das echt kleiner ist als n von Beta, dann ist alles schön und alles fertig. Und das ist unsere letzte Aufgabe für heute. Ja, das ist die letzte Aufgabe. Okay, das ist n von r. Das ist ja erstmal... dieses ganze Zeug, eingesetzt in die Vorschrift für n, da haben wir für den Teil hier vorne mit Beta, also streng genommen müsste ich jetzt das alles ausrechnen. Ich weiß ja, dass r aus r kommt, das heißt, wenn ich alles ausgerechnet habe, sind die Koeffizienten ganze Zahlen und dann kann ich das tun, was n halt tut. Also ursprüngliche Zahl multipliziert mit der Zahl, wo ich beim Wurzel 3 Gedöns das Vorzeichen geändert habe. So. Was wir aber ja vorhin gesehen haben, als wir innerhalb von R gearbeitet haben, war, dass man da die Multiplikation von Ringelementen und das Ausrechnen des Wertes unter n vertauschen darf. Und an der Art und Weise, wie wir das ausgerechnet haben, ändert sich nichts, wenn die Koeffizienten, die da stehen, anstelle von ganzen Zahlen irgendwelche rationalen Zahlen sind. Dieses mit dem Auseinanderziehen, also dass man die Faktoren nimmt und die Reihenfolge vertauscht und Betragsstriche anders setzt, das ändert sich nicht. Ich möchte also quasi jetzt diese Idee beim Rechnen im Hinterkopf behalten und möchte den Normwert von R ausrechnen, indem ich den Normwert von Beta mit dem hier multipliziere und das dann hinschreibe. Und ich schreibe auch einen Kommentar hin, ich mache das nicht komplett ohne irgendwas, aber ich wollte kurz begründen, wie ich darauf komme. Beta hatte die Koeffizienten x und y, also haben wir x Quadrat minus 2y Quadrat im Betrag mal das andere Zeug, was steht dann da? C minus c quer Quadrat minus 3 d minus d quer Quadrat. Irgendwie so. Ich hoffe, ich habe alles richtig hingeschrieben. Und meine Begründung dafür war kommutativ Gesetz und das heißt, ich missbrauche jetzt so ein bisschen diese N-Notation. In Wirklichkeit geht es um diesen letzten Ausdruck. Das in der Mitte ist nur, was in meinem Kopf passiert ist, um dahin zu kommen. Na gut, was hier steht, ist N von Beta. Das heißt, um jetzt einschätzen zu können, ob da irgendwas kleiner oder größer wird, müssen wir uns nur diesen zweiten Faktor angucken und müssen einschätzen, wie der sich zu 1 verhält. Und dann gibt es einfach zwei Felder. Der Betrag ist deswegen selber oder der Betrag ist das Negative. Erster Fall. Der Betrag von c minus c quer. Quadrat, minus 3, d minus d ist das Ding selber. Wann wird der Term am größten? Na, wir wissen ja, dass diese Dinge in Klammern betragsmäßig durch 1/2 begrenzt sind. Das heißt, die Quadrate sind positiv und durch 1/4. Begrenzt. Das heißt, wir haben noch dieses minus 3, was die Größe bestimmt, und dann können wir uns überlegen, wann wird das besonders groß.
Es geht ja darum, welchen Fehler wir machen, wenn wir die Norm von R mit der Norm von Beta vergleichen. Das heißt, ich will jetzt immer, dass dieser zweite Faktor möglichst groß wird, um zu sehen, ob das ein Problem wird. Und wie wird das möglichst groß? Na, wenn wir möglichst wenig abziehen, also wenn wir hier vorne wirklich bei 1/4 sind und hier 0 haben. So, größer wird es nicht. Wird möglichst groß, wenn wird möglichst und wenn wir dann abschätzen, kommen wir genau auf dieses 1/4. Das merken wir uns also, das ist da die größte Möglichkeit. Und im zweiten Teil gucken wir auch, was ist da die größte Möglichkeit. Bla bla bla, jetzt ist es halt minus c minus c quer Quadrat minus 2 mal d minus c quer Quadrat gleiche Idee. Aber jetzt ist alles umgekehrt. Jetzt werden wir möglichst groß, wenn hier vorne 0 steht und wir hier möglichst viel abziehen, weil sich das Vorzeichen umdreht. Soll ich eine Klammer setzen? Das heißt, es wird genau in einem anderen Fall möglichst groß. Wenn also das 0 ist und das 1/2. Und in beiden Fällen sehen wir, dass der Fehler, den wir machen, höchstens 1/4 ist. Das ist immer der schlimmste Fehler, der passieren kann. Schlimmer wird es nicht. Stimmt das? Da ist es 1/4. Da haben wir noch die 3 da stehen. Deswegen ist der da ist der Fehler 3/4. Weil wir 3 mal 1/4 haben, wenn wir hier minus minus 1/4 für den hinteren Teil haben. Der maximale Fehler ist 3/4. Und das ist dann mein letzter Satz. Und ich gucke mir die Abschätzung nochmal an, denn Abschätzungen mache ich nicht so oft. Und dann gucke ich die ganze Einheit, ob ich mich nicht irgendwo verschätzt habe. Vor allem dann, wenn wir so viele Vorzeichen rumlaufen. Das habe ich immer bewundert bei Leuten in der Analysis, die in einer Richtung arbeiten, wo man ganz viel so mit Abschätzungen und so macht und Hilfsfunktionen, wenn die das einfach so sehen. So, hier, da, ja, und das wird da am größten und das wird da am kleinsten und ich muss mal zweimal hingucken. Also gucke ich auch hier noch mein zweites Mal hin. Mit Ihnen zusammen. Erster Fall. Dieser Fehlerfaktor hinten, um den es geht, der durch die Abschätzung oder die Approximation zustande kommt, der ist im ersten Fall genau das, was hier steht. Das heißt, das Ding selber ist schon positiv. Und da haben wir uns klar gemacht, dass das möglichst groß wird, dann, wenn wir hier einfach nichts abziehen. Und dann machen wir den Fehler höchstens 1/4. Im zweiten Fall, wenn das Ding in den Betragsstrichen negativ ist, dann ist es genau umgekehrt mit dem Fehler, aber der Unterschied ist hier, dass wir dann ja, wenn wir vorne 0 haben und hier was abziehen, diesen Faktor 3 noch haben. Das heißt, hier machen wir wieder den Fehler höchstens 1/4, aber durch die 3 ist dann der tatsächliche Fehler, den wir machen, wenn er so groß wie möglich ist, also 3/4. Also haben wir 1/4 und 3/4. Und dann sieht die Rechnung am Ende so aus. N von R ist dann, wenn wir das da oben alles einsetzen, kleiner gleich N von Beta mal 3/4. Und das ist echt kleiner als N von Beta, wie für die Normfunktion gewünscht. Wir haben jetzt erfolgreich Alpha mit Rest durch Beta geteilt, das steht da oben, das ist diese Rechnung, Alpha gleich Q mal Beta plus R und dieser Rest R, wenn er nicht 0 ist, erfüllt auch, dass der Normwert echt kleiner wird. Und das ist das, was wir für eine Normfunktion brauchen. Also nochmal kurz gucken, wir haben diesen Ring R, wir haben ganz am Anfang geklärt, warum das ein Euklidesbereich ist und wir haben uns jetzt eine euklidische Normfunktion gebastelt, also haben wir wirklich einen euklidischen Ring. Und wir werden später, wenn wir mit entsprechenden
Fragen arbeiten, also irgendwelchen diophantischen Gleichungen oder so, oder Primzahltests. Wenn wir dann diese Ringe brauchen, dann werden wir uns darüber freuen, dass wir einen euklidischen Ring haben und dass wir dann zum Beispiel Aussagen über Einheiten machen können oder auch, dass wir einfach sehr viele Argumente benutzen können, von denen wir nur wissen, dass die in faktoriellen Ringen aufwärts gelten. Und dann freuen wir uns über jeden Ring, den wir sehen, der diese Eigenschaften hat. So, den Rest von Kapitel 2, den machen wir nächstes Mal, weil der nämlich auch super zu deiner Übungsabfrage passt. Was für Fragen haben Sie? War sehr viel Information auf einmal. Was sind Fragen an Sie? Möchten Sie jetzt Fragen zum Übungsblatt stellen? War da irgendwas an Notationen, was wir heute nicht in der Einleitung im ersten Kapitel schon nicht besprochen haben? Das wäre ansonsten dann auch mein Einstieg nächste Woche, wenn wir uns zum neuen treffen, dass ich erst mit Ihnen auf das Aufgabenblatt gucke. Und wir schauen, wo brauchen Sie Tipps, wo haben Sie Fragen, wo wollen Sie vielleicht ein Beispiel sehen, was irgendwas klärt. Und dann steigen wir ein mit der Vorlesung. Es sei denn, Moment, wir haben ja Optionen. Wenn Sie auf das Aufgabenblatt gucken und denken, nee, das ist klar, wir sind die Gruppe klar und ich schicke das schon hin und wenn ich nicht alle Aufgaben hinkriege, mache ich das nicht, dann könnten wir in der nächsten Woche die Übung ausfallen lassen. Das können Sie jetzt entscheiden. Denn ich finde immer nicht schlecht, am Anfang der Vorlesung mehr Raum für Fragen zu haben, gerade weil ja auch Leute sitzen, die nicht bei mir eingeräumt haben. Aber das möchte ich gerne Ihnen überlassen, denn es ist ja auch Ihre Zeit. Und wenn wir uns um 9 treffen und niemand Fragen hat, dann hätten wir auch alle noch ein bisschen überfrühstücken können. Also, sagen Sie mir bitte, was Sie brauchen. Was möchten Sie nächste Woche haben? Okay, wir machen jetzt mit einer Befragung. Wer möchte sich gerne nächste Woche, wie besprochen, um 9 treffen? Quasi zur Übungszeit. Und wenn es dann eben nicht so viele Fragen zur Übung gibt, dann gucken wir, ob Sie andere Fragen haben. Wer möchte das gerne? Ah, doch, das sind einige. Dann machen wir das. Und wer nicht kommt, kommt halt nicht. Okay? Gut. Also dann bis nächste Woche.